Bianca.
Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann heute und hier sprechen kann. Ich komme aus Freiburg. Wir haben dort auch eine Solidarity City Gruppe und machen aber ganz andere Sachen. Und daraus ist eigentlich schon auch ersichtlich, wie vielfältig dieses Konzept ist, weshalb ich mich vor allen Dingen irgendwie darauf konzentriert habe, erstmal in meiner Dissertation rauszufinden, woher kommt das und was macht Sanctuary City, was will Sanctuary City. Und da der Ursprung aus den USA ist, habe ich hier im Hintergrund eine USA-Karte angeworfen. Die roten Punkte, wo man teilweise auch die Städte lesen kann, sind zum Beispiel Beispiele für Sanctuary Cities in den USA. Der Titel heißt aber Solidarity Cities, Sanctuary Cities, Cities of Refuge. Und auch allein daran kann man schon sehen, dass das Konzept eben auch ganz verschiedene Namen trägt. Aber alles geht eigentlich auf ein Grundproblem zurück. Und darüber möchte ich heute sprechen. Im Anschluss möchte ich eben diese verschiedenen Bewegungen aus der Welt vorstellen und zum Schluss dann auf die deutschsprachige Bewegung eingehen. Und zum Schluss die Resolution verlesen, verkünden und dann eben weitergeben an Michel. Aber zunächst mal die Preisfrage. Was haben San Francisco, Barcelona, Sheffield, Osnabrück, Santiago de Chile und so weiter gemeinsam? Die Antwort ist, sie haben alle sich auf die Flagge geschrieben, sie haben alle beschlossen, den Aufenthaltsstatus von ihren Einwohnerinnen aktiv zu ignorieren. Sie rebellieren damit gegen die nationale Ordnung. Sie machen damit einen anderen Diskurs im Umgang mit MigrantInnen und Geflüchteten auf. Das Ganze funktioniert eigentlich schon seit Jahren und die erste Sanctuary City wurde 1972 in Berkeley, Kalifornien ausgerufen. Dabei ist die Idee eigentlich ziemlich alt. Sie stammt genau genommen aus der Antike und schleppt sich über das Mittelalter jetzt in die Neuzeit, wo die Idee neu erfunden wird. Diese Idee wollen wir jetzt zusammen anschauen. Und zwar erstmal möchte ich auf das Problem hinweisen. Dafür habe ich einen Text mitgebracht, der heißt »Nur nicht auffallen, Illegale in Berlin«. Der ist von Claudia Keller und aus dem Jahre 2010. Damals waren es schätzungsweise 50.000 Menschen, die illegal, also undokumentiert, in Berlin leben. Heute lässt sich die Dunkelziffer schon um einiges höher schätzen. Kurz nach neun kamen die Kontrolleure der BVG. Enrico Martinez bemerkte, dass er aus Versehen die Monatskarte seiner Frau eingesteckt hatte, die, mit der man erst ab 10 Uhr fahren darf. Er wollte den Kontrolleuren gleich die 40 Euro geben, damit sie nicht nach seiner Adresse fragen. Aber er hatte nur 39 Euro dabei. Eine Katastrophe. Das Leben von Enrico Martinez, 43 Jahre alt, und das seiner Frau und der zwei Kinder ist ein sorgfältig ausgeklügeltes System. Eine kleine Unachtsamkeit genügt und das System bricht auseinander. Familie Martinez lebt illegal in Berlin. Von außen betrachtet führen sie ein bürgerliches Leben. Die Nachbarn ahnen nichts und das soll auch so bleiben. Nur wenige Freunde wissen um ihre prekäre Existenz ohne Versicherung, ohne Konto, ohne Rücklagen fürs Alter. Das Geld für die Miete, Gas und Strom und die Telefonrechnung überweisen Freunde. Es sind diese vielen kleinen Dinge, die das Leben so kompliziert und anstrengend machen, sagt Elvira Martinez. Mit ihrem Schicksal sind die Martinez nicht allein. Schätzungsweise 50.000 Menschen, damals und heute mehr, sind es, die ohne Papiere in Berlin leben und damit ohne Meldeadresse, ohne sozialversicherte Beschäftigung, ohne Chipkarte für den Arzt, quasi außerhalb des Rechtsstaats. Gezählt hat sie keiner, kann auch keiner. Das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut schätzt, dass sich in Deutschland zwischen 200.000 bis 480.000 Menschen. Jetzt schätzt man tatsächlich auf 600.000 bis 800.000 Personen und die Schätzungen sind extrem vage. Also es kann auch sehr viel mehr Personen betreffen. Aber es wird geschätzt, dass sich so viele Menschen in Deutschland aufhalten, von deren Existenz die Behörden nichts wissen und nichts wissen dürfen. Sie kommen aus Ghana, aus Ecuador, aus der Türkei, aus Russland, aus Serbien. Man begegnet ihnen in allen Lebens- und Arbeitsbereichen, obwohl sie weder ein Aufenthaltserlaubnis noch eine Duldung oder andere Papiere haben. Familie Martinez hoffte auf eine gute medizinische Versorgung, als sie vor 12 Jahren aus Ecuador mit einem Touristenvisum und einem Flugzeug gestiegen sind. Bei einem Unfall war Elvira Martinez' Hüfte zertrümmert worden und die Ärzte in Ecuador konnten ihr nicht helfen. Die deutschen Mediziner schon. Nach der Operation sind die Patienten hier geblieben. Die Gesundheit meiner Frau ist mir einfach wichtiger als alles andere, sagte Enrico Martinez. Wichtiger als das Heimweh, wichtiger als die Unsicherheit und die Angst, die sie seitdem täglich begleiten. Mit diesem kleinen Einstieg will ich darauf aufmerksam machen, wie schwierig dieses Leben von Menschen ohne Papieren ist. Und um das nicht zu, unterschlagen, natürlich auch das Leben von Menschen mit zum Beispiel Duldung oder prekärem Aufenthaltsstatus oder einfach nur MigrantInnen, die zum Beispiel hier prekär leben müssen. Aber das als Einstieg, weil diese illegalisierten Personen nämlich einfach dadurch, dass sie nirgendwo registriert sind, auch zum Beispiel nicht einfach Sozialhilfen oder sonstige Hilfsangebote so einfach annehmen können. Schon allein der Gang zum Arzt wird zum Problem. Oder aber man stelle sich vor, diese Person ohne Papiere beobachtet vielleicht einen gewalttätigen Übergriff oder einen Kriminalfall und wird es nicht der Polizei melden können, weil die Person dann Angst haben muss, den Behörden gemeldet zu werden und aufzufliegen. Die Person zum Beispiel könnte auch selber Opfer eines Gewaltverbrechens werden oder Opfer von häuslicher Gewalt, wie es so oft in den USA der Fall ist, und dann einfach nicht zur Polizei gehen, sondern das weiterhin ertragen. Die Berliner Behörden haben das schon alles mitgekriegt und haben deswegen auch auf ihrer Website, von der ich einen Screenshot mitgebracht habe, von berlin.de, festgehalten, dass es definitiv diese Person in Berlin gibt. Und sie haben dazu ein Papier verfasst, wie damit umzugehen ist. Ich muss mich jetzt ein bisschen vorbeugen, damit ich das gut vorlesen kann. Alle Personen, die sich, es geht um alle Personen, die sich ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland aufhalten und haben dem Grunde nach aber Anspruch auf Leistungen nach Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sofern sie bedürftig sind. Gemäß dem Hauptziel, dass Personen ohne Aufenthaltsstatus Zugang zu den Menschenrechten erhalten sollen. Da wird man, finde ich, schon ein wenig stutzig, wenn Menschen Zugang zu Menschenrechten erhalten sollen. Eigentlich sollte aufgrund des Menschseins natürlich schon gesichert sein, dass einem Menschenrechte zuteil werden. Dass aber in einem Rechtsstaat die Situation durchaus anders aussieht, wollte ich mit diesem Beispiel zeigen. Dabei sieht es eigentlich so aus, Migration ist in Deutschland auch, nicht nur in den USA, eine Tatsache. Und wie man hier sehen kann, auch eine Tatsache, die vor allen Dingen die Städte betrifft. Je dunkler die Fläche, desto höher der Anteil von Menschen, die migriert sind, also Menschen, die gemeinhin als Ausländerinnen gelten. Und man kann eigentlich an den dunkelblauen Punkten auch die Zentren sozusagen sehen. Also das hier ist ja Berlin und dann gibt es hier Bremen. Also es konzentriert sich schon ziemlich stark auf Städte. Das heißt, wir haben es hier ganz stark mit dem städtischen Raum zu tun, in dem Migration eben auch im Alltäglichen erlebt wird. Die Stadt wird sozusagen zum gemeinsamen Erfahrungsraum, in dem man aber nicht einander so gut kennt, dass man sozusagen dieser Vielfalt begegnet, ohne sie direkt kennen zu müssen. Das macht die Stadt soziologisch zu einem sehr interessanten Raum. Dazu kommt, dass die Menschen, die eben zusammen in einer Stadt wohnen, eben ganz unterschiedliche Aufenthaltsstatus haben. Und jetzt gerade im Gang dieser sogenannten Flüchtlingskrise gibt es sozusagen jetzt erneut die Situation, dass sehr viele Menschen hier sind, die ganz unterschiedliche rechtliche Status haben, die ganz unterschiedliche Zugänge zum Beispiel zu den Behörden haben, zu sozialen Leistungen etc. Eine Freundin, die in Osnabrück ein ähnliches Thema untersucht, hat Interviews mit der Stadtverwaltung gemacht und alle Personen haben gesagt, das ist das Chaos. Man muss sich rechtlich so gut auskennen und es sind solche Grauzonen und manche Leute haben ein Recht auf Wohngeld, andere wieder nicht und das ändert sich auch permanent. Und als sie dann gefragt wurden, ja, wäre das nicht irgendwie besser, wenn es für alle gleich wäre, haben die gesagt, ja. Also, wenn nämlich alle Leute, die in der Stadt wohnen, sich organisieren müssen, das heißt, sie müssen ihre Versorgung versichern, sie müssen ihre Mobilität erledigen, sie müssen Kommunikation abhalten, sie müssen sich bilden, sie müssen eventuell zur Arbeit gehen. Das sind sozusagen die Daseinsgrundfunktionen, die im Alltäglichen in der Stadt vollzogen werden. Und die müssen auch irgendwie organisiert werden und am besten auch da, wo man wohnt. Da kamen dann im Mittelalter beziehungsweise schon in der Antike die Leute auf die Idee, naja, wie wäre es dann eigentlich, wenn wir die Bürgerschaft, die Zugehörigkeit direkt an die Stadt, also an das Alltägliche, an den alltäglichen Lebensraum anbinden. Das war in der Antike völlig normal und im Mittelalter war das sogar so, dass eben egal wer in die Stadt kam und lang genug in der Stadt gelebt hat, sozusagen Anspruch hatte auf die Rechte, die er sie eben dort vor Ort als Einwohnerin der Stadt wahrnehmen konnte. Das Ganze hat man jetzt neu aufgelegt und nennt es revolutionär Urban Citizenship, also nicht Staatsbürgerschaft, sondern Stadtbürgerschaft. Das ist natürlich ein ziemlich revolutionäres Konzept, wenn man sich vorstellt, dass eigentlich jeder und jede in seinem Kopf eingeimpft hat, ich bin Deutsche oder ich bin Pakistani oder ich bin Bangladeschi oder... Aber wenn man sich das genauer anguckt, habe ich einen Satz aus der Gemeindeordnung aus Baden-Württemberg mitgebracht. Allerdings ist das in fast allen Gemeindeordnungen, sogar auf der Welt oder zumindest in westlichen Demokratien, sehr ähnlich. Da heißt es im Paragraph 1, Satz 2, die Gemeinde fördert in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung das gemeinsame Wohl ihrer Einwohner. Da wird man schon mal stutzig, weil das gemeinsame Wohl ihrer Einwohner macht ja überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Aufenthaltsstatus der Person, zwischen den legalen Lücken, die sich eigentlich gerade aufgetan haben. Und da steht auch etwas von bürgerschaftlicher Selbstverwaltung. Das heißt, dass die Stadt selber auch ein Stück weit dafür verantwortlich ist, genau diese Dinge zu organisieren. Das heißt, genau diese Daseinsgrundfunktionen und deren Organisation sind gesetzlich auch auf die Stadt überschrieben. Das heißt, die Stadt hat genuin die Aufgabe der Versorgung ihrer Einwohner. Aufenthaltsstatus spielt dabei erstmal keine Rolle. Das heißt, es handelt sich hier ganz deutlich um einen Widerspruch. In Städten zum Beispiel wie in Berlin. Berlin ist da gar nicht Spitzenreiter, sind mittlerweile 20% der Menschen, die in Berlin wohnen, haben zum Beispiel, sind als Ausländer gemeldet und sind gar nicht als Staatsbürger. Das heißt, sie dürfen nicht mehr wählen. Sie dürfen diese Organisation, diese Selbstverwaltung gar nicht mitbestimmen. Schon aus demokratischer Sicht macht es eigentlich eine ziemliche Spannung aus, wenn man sich vorstellt, dass in einem demokratischen Staat rund 20% der Bevölkerung gar nicht erst wahlberechtigt ist. Das heißt, Urban Citizenship würde Teilhabe absolut revolutionieren. Es würde dafür sorgen, dass die Menschen dort vor Ort bestimmen können, was sozusagen mit ihnen und mit der Politik geschieht, wie das Ganze eben organisiert wird. Und dann habe ich das Ganze nochmal als eine kleine Grafik mitgebracht, so stelle ich mir das zumindest vor. Wenn jetzt Teilhabe an der Gesellschaft kleine Rädchen sind und dann kulturelle Teilhabe, also die Partizipation zum Beispiel an Theaterstücken, an Stadtfesten, an den Organisationen von Konzerten etc. und die soziale Teilhabe, wenn das sich sozusagen dreht, wie das jetzt in unserer Stadtgesellschaft oder in unserer sehr verstädterten Gesellschaft auch der Fall ist, also dass die Menschen, die da sind, sich auch irgendwie partizipieren wollen, wieso kann dann auch nicht die politische Teilhabe einfach als drittes Rädchen eingreifen? So könnte man diese Selbstorganisation, die den Städten übertragen ist, tatsächlich auch umsetzen. Das Ding ist auch, das ist ja nicht nur in Berlin so, sondern Migration ist weltweit ein Trend. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da sein Leben lebt, wo man geboren ist, aufgewachsen ist und wo man auch die Papiere sozusagen, also die Staatszugehörigkeit erlangt hat, ist gar nicht mehr so hoch und wird sogar, wie man eben an der ziemlich rasant ansteigenden Kurve sehen kann, ist das einfach auch völlig normal. Also Migration ist eine Tatsache der modernen Welt, Mobilität ist etwas, was ganz deutlich ein Teil der modernen Welt ist, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und in dem Moment, in dem dann vor allen Dingen in den westlichen Demokratien viel, also 20% der Menschen einfach in einem Land sind, die dann gar nicht vorgesehen sind sozusagen in dieser Staatsbürgerschaftsidee und nicht wählen dürfen und dadurch von politischer Teilhabe ausgeschlossen sind. Das ist in ziemlich vielen Ländern der Fall. Deswegen haben sich auch in ziemlich vielen Ländern Sanctuary Cities oder Solidarity Cities gegründet. Ich habe hier mal ganz stümperhaft so eine Weltkarte zusammengestellt. Es gibt Bewegungen in Chile, in Nordamerika, also in den USA und in Kanada, dann in Großbritannien, in Spanien, in Italien, in der Schweiz und in Deutschland. Tendenz steigend, muss man ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel Schweiz, Deutschland und Chile sind erst im letzten Jahr, in den letzten beiden Jahren dazugekommen. Das heißt, dieser Widerspruch der alltäglichen Realität und der staatlichen Vorgaben, der ist nicht nur hier so, der ist nicht nur in den USA so, sondern der ist eine Tendenz in westlichen Demokratien, die ist eigentlich eine Tendenz auf der ganzen Welt, dem es langsam gilt, ins Auge zu schauen. Weswegen ich ein Zitat mitgebracht habe von einer Schweizer Initiative, und zwar heißt es da, ich lese vor, in unserem Projekt geht es um nichts Geringeres als die konkrete Umsetzung eines Rechts auf Rechte, also wenn man so will, ein menschliches Grundrecht, das so vielen von uns bis heute verwehrt bleibt, weil sie den falschen Pass oder eine bestimmte Hautfarbe haben. Unsere Zielsetzung bleibt dabei immer die permanente Ausweitung, die Demokratisierung der Demokratie. Die Stadt kann dabei ein Ort des Widerstands gegen die nationale Politik sein, an dem Migration nicht länger als Problem, sondern als Realität anerkannt wird und verhandelt. Also die Stadt als Ort des Widerstandes. Proud Sanctuary City, das ist aus New York. Und es spielt sozusagen den Städten eine neue Verantwortung zu. Und sie setzen sich eben mit genau diesem Problem, mit diesem Widerspruch aktiv auseinander. Sie sind sozusagen zu Rebellinnen geworden, die sich gegen die nationale Ordnung durchsetzen, indem sie den Aufenthaltsstatus ihrer Einwohnerschaft ignoriert. Natürlich ist das Ganze immer abhängig auch von dem gesetzlichen Rahmen, in dem das Ganze stattfindet, das von Land zu Land denkbar unterschiedlich ist. Die zum Beispiel Relation zwischen Stadt, Staat und Bund ist in den USA eine sehr viel andere als in Deutschland, weshalb ich jetzt einfach mal kurz durchgehen will, inwiefern oder was diese einzelnen Bewegungen in den Ländern so tun. Als erstes Beispiel also USA. Dort heißt die Bewegung Sanctuary City und wurde 1972 erstmals umgesetzt. Beim ersten Mal ging es um den Schutz von Vietnamkriegsverweigerinnen, die in Berkeley Zuflucht gefunden haben und die nicht den Behörden gemeldet wurden. Kurz darauf gab es aber sehr viele Geflüchtete aus Mittel- und Südamerika, die dann eben ebenfalls ähnlich behandelt wurden und das dann ziemlich schnell auch in andere Städte übergesprungen sind, die einfach die Tatsache hatten, dass sehr viele Personen vor Ort waren, die einfach keinen Aufenthaltsstatus hatten und den auch nicht erwerben konnten. Heute sind es in über 200 Verwaltungskreisen nicht mehr nur Städte, sondern auch Counties, also sogenannte Regionen, wenn man so möchte, und auch in ganzen Staaten. Ich glaube, vor einer Woche hat sich zum Beispiel Kalifornien als ganzer Staat, als Sanctuary-Staat, einer Resolution unterschrieben. Allerdings ist es gerade im Moment sehr politisiert, weil Trump aktive Schritte unternimmt, also die Präsidentschaft aktive Schritte unternimmt, um genau diese Sanctuary City-Bewegung zu bestrafen und zu illegalisieren. Kern dieser Bewegung ist eine sogenannte Don't Ask, Don't Tell-Politik, das sich vor allen Dingen an die Polizei richtet. Also die Polizisten, wenn zum Beispiel jemand über die rote Ampel fährt oder sonstige kleine Vergehen macht und dann eigentlich mit der Polizei mitkommen muss, die werden nicht auf den Aufenthaltsstatus kontrolliert. In den USA handelt es sich dabei aber auch um eine stolze Menge von 11,5 Millionen Menschen, mindestens was circa 4% der Bevölkerung betrifft. Das heißt, da brennt die ganze Sache nochmal ganz anders. Ein kleines bisschen anders sieht es in Kanada aus. Dort heißt die Bewegung Solidarity City und davon sozusagen stammt eigentlich auch der deutsche Ableger, weil kanadische Aktivistinnen hier zu Besuch waren und die Ideen in die Köpfe der Menschen eingepflanzt haben. ziemlich genau kann man auch sehen, dass da, wo die waren, sind Solidarity City Gruppen entstanden. Genau. Also dort gibt es im Moment, das ist gerade ziemlich am Wackeln, aber mindestens 5 Städte mit einer solchen Schutzpolitik. 2012 war Toronto die erste Stadt, die eine solche Schutzpolitik implementiert haben. Und es werden zunehmend mehr Städte, die sich einfach solidarisch mit den Sanctuary Cities in den USA zeigen und Geflüchtete aus den USA, die Angst vor Repressionen seit der Trump-Regierung haben, die dann nach Kanada flüchten. Dementsprechend nimmt es dort gerade auch ziemlich zu. Hier ist es vor allen Dingen über die Stadtverwaltung geregelt und über eine sogenannte Access Without Fear-Politik. Also es geht darum, dass bei dem Wahrnehmen von jeglichen Versorgungsservices der Stadt, angefangen von Schulen, Kindergärten und anderen Bildungsstätten über Notfallunterkünfte, Notfallspeisungen etc., dass dabei nicht der Aufenthaltsstatus kontrolliert wird. Auch hier ist ein relativ großer Bevölkerungsanteil betroffen und auch hier betrifft es aber vor allen Dingen die Großstädte. Ganz anders sieht die Sache in Großbritannien aus in Irland. Hier gibt's City, also heißt die Bewegung City of Sanctuary. Und hier ist es auch eine relativ große Anzahl von circa 65 Städten. Die haben so eine Karte, ich habe angefangen zu zählen, irgendwann mal aufgehört. Aber seit 2005 kommen dort ständig Städte dazu. Anders als in den USA und in Kanada hat es weniger eine legale als einen diskursiven Anker. Und es möchte vor allen Dingen städtisch unterstützt eine Gegenöffentlichkeit etablieren. Hier geht es vor allen Dingen um das sozusagen lokale Lernen und Wertschätzen von Personen, egal welcher Herkunft. Und es geht um das Etablieren einer Culture of Welcome and Hospitality. Das heißt, hier ist es vor allen Dingen halt auch ein weniger politisch aufgeladenes und ein mehr kulturell begleitetes Programm einer Gegenöffentlichkeit, was aber auch sehr wichtig ist, wie wir wahrscheinlich später noch diskutieren werden. Dann gibt es das sogenannte Netzwerk der Eurocities, wo unter anderem Palermo, Madrid, Barcelona und Neapel drin sind. Hier ist aber der Unterschied, dass es weniger von der Zivilbevölkerung und lokalen kleineren Initiativen getragen wird, sondern vor allen Dingen so liberale BürgermeisterInnen, die sich darum bemühen, sozusagen eine andere Lösung in dieser sogenannten Flüchtlingskrise zu finden und im Zuge dessen direkt Geflüchtete aus Lesbos und Lampedusa, aus verschiedenen Brennpunkten an den Grenzen direkt aufzunehmen. Was aber sehr interessant ist, und das könnte eben auch eine Idee sein für Deutschland, für die Schweiz, für die anderen Bewegungen. Hier gibt es teilweise rechtlich verankerte Pläne in den Städten, in denen die Geflüchtete direkt an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Inwiefern das der Realität entspricht, das weiß man nicht. Allerdings gibt es die sehr interessante Charta von Palermo, in der man eben ein sehr feuriges Pamphlet für die Migration nachlesen kann, wo das eben drin steht, dass das zumindest der Plan ist. Dann zu guter Letzt möchte ich noch Schweiz und Deutschland ansprechen. Hier heißt die Bewegung Solidarity Cities. In der Schweiz hat es vor allen Dingen damit begonnen, dass es Sans-Papier-Beratungsstellungen gab oder gibt in fast allen größeren Städten, weil es eine sehr große Anzahl von Sans-Papiers in der Schweiz gibt, die arbeitend sind. Hier werden vor allen Dingen Bleiberechtskämpfe begleitet und auch eine große Anzahl erfolgreich umgesetzt. Es gibt aber auch noch andere Initiativen, die sich ganz dezidiert für einen lokalen Stadtausweis im Sinne der Urban Citizenship, der städtischen Bürgerschaft einsetzt, also eine sogenannte City ID. Und diese Bewegungen heißen Wir sind alle Bern oder Wir sind alle Zürich etc. Die sind schon relativ weit und haben vor einigen Jahren angefangen bleibt zu warten, was daraus wird. In Deutschland ist ein Netzwerk gerade im Aufbau, was ja aber auch schon relativ viele Städte umfasst. Wie man hier sieht, ist fast die ganze Deutschlandkarte bespickt mit lilanen Punkten. Und das ist auch eine Einladung an euch. Also Sanctuary City kann jeder machen, also zumindest versuchen. Oder Solidarity Cities. Also wer jetzt gerade aus einer anderen Stadt kommt und irgendwie die Idee hat, das dort so lokal etablieren. Das Netzwerk ist gerade ganz neu und ist auch immer froh um Unterstützerinnen. Genau. Auch hier, also möchte ich nochmal, also weil ich ganz oft gefragt werde ich dann, ja in Deutschland, da ist es doch ganz anders, da sind doch die Gesetze so strikt und da kann man wahrscheinlich nicht sowas machen wie in den liberalen USA, dass dann irgendwie Städte einfach sagen, nee, da machen wir nicht mit, wir machen jetzt eine andere Klimapolitik, wir machen jetzt eine andere Flüchtlingspolitik etc. Aber eben, in Deutschland, das ist ein deutsches Gesetz und da steht etwas drin, was die Stadt gar nicht anwenden kann. In Freiburg zum Beispiel gab es 2004 die offizielle Anfrage an den Gemeinderat, ja, was macht ihr denn mit Menschen, die keine Papiere haben? Dürft ihr denen denn überhaupt helfen? Dann hat Freiburgs Stadtverwaltung nachgefragt und hat dann rausgefunden, ja, das ist irgendwie doof. Wir sollen denen helfen, können denen aber nicht helfen und wir wissen ja auch gar nicht, wer das ist. Das ist ja eine total doofe Situation. Was machen wir denn jetzt? Und eigentlich da ist es dann leider eingeschlafen und es ist aber auch genau da, wo man ansetzen kann. Das ist ein Widerspruch, der sich nicht umsetzen lässt in der Form, wie jetzt Politik gemacht wird. Dann gibt es hier in Berlin aber jetzt zum Beispiel auch eine ganz neue Idee, nämlich die Idee eines anonymisierten Krankenscheins. Also dass immerhin die Leute, wenn sie gesundheitliche Probleme haben und Angst haben, mit ihrem Aufenthaltsstatus in irgendwelche Probleme da reinzurutschen, können sie sich ganz einfach, eventuell in naher Zukunft dann, anonym eben mit diesem Krankenschein helfen lassen. Aber bevor ich jetzt an Michel übergebe, möchte ich aber noch ganz kurz als sozusagen Schmankerl am Ende die Resolution der Solidarity Cities vorlesen. Wir haben auch Flyer mitgebracht. Magst du den gerade mal hochhalten? Genau. Die sind so schön minzgrün. Und da steht das auch nochmal genauer drin. Aber das ist sozusagen die Idee, über die wir dann jetzt weiter hören und diskutieren werden. Ich lese das nochmal vor. Eine Stadt, aus der kein Mensch abgeschoben wird, in der sich alle frei und ohne Angst bewegen können, in der keiner gefragt wird, in der kein Mensch nach einem Aufenthaltserlaubnis gefragt wird, in der kein Mensch illegal ist, das sind die grundlegenden Vorstellungen von einer Solidarity City. In einer solchen Stadt der Solidarität sollen alle Menschen das Recht haben, zu leben, zu wohnen und zu arbeiten. Alle Menschen soll der Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung gewährt werden. Alle Menschen sollen teilhaben und das Stadtleben mitgestalten können, unabhängig von Aufenthaltsstatus, finanziellen Möglichkeiten, Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität und Religion. Das klingt alles sehr utopisch, wenn man sich die USA, wenn man sich Kanada anschaut. Es ist im Prinzip möglich, packen wir es an. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Bevor ich anfange, nur kurz die Frage an die Übersetzung. Klappt das so in dem Tempo? Kann ich ein bisschen langsamer? Gibst du mir ein Handzeichen, wenn du... Okay. Genau, also ich bin Michel Jungwirth, ich bin Teil von Solidarity City Berlin und von der interventionistischen Linken. Ich mache das so. Genau, also vorweg... Wir wurden angefragt, ob wir eine aktivistische Perspektive da mit reinbringen können, um so auch zu diskutieren, wie könnte denn eine Übertragbarkeit von diesem riesigen, breiten Konzept aussehen. Und ich finde es super, dass so viele da sind, weil ich glaube, wir machen jetzt so seit ungefähr zwei Jahren und knapp zwei Jahren noch nicht mal unser Ding und haben eine Kampagne, die du gerade vorgestellt hast, zum Zugang zum Gesundheitsbereich. Aber ich glaube, so eine Diskussion, so was ist denn notwendig für eine solidarische Stadt oder für eine Sanctuary City in Berlin? Das ist, glaube ich, eine spannende Diskussion, die wir hoffentlich dann nachher führen. Genau, also ich werde hauptsächlich über Solidarity City und die Entstehung und unsere Forderungen quatschen und genau damit mal anfangen, was unsere grundlegende Vorstellung ist oder wie wir begonnen haben, uns zu gründen, ist... die Problemanalyse oder die Idee, dass es allen Menschen, die in Berlin wohnen, möglich sein muss, einen Zugang zum alltäglichen Leben und auch zu lebensnotwendigen Leistungen zu bekommen und damit gleichzeitig auch ein Modell von partizipativer Demokratie zu entwickeln. Das heißt, dass alle Menschen, die in Berlin auch leben, auch mitentscheiden können über das, was mit ihnen passiert und dementsprechend auch deren eigene Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, vergrößert. Diese Grundidee heißt dann im Endeffekt auch, ein gemeinsames Berlin zu schaffen, ein Berlin, das für alle ist und das aufbauend auf Solidarität existiert. Genau. Solidarity City Berlin, wie Janneke schon gesagt hat, hat sich Ende 2015 gegründet, ausgehend aus einer Informationsveranstaltung von Leuten von No One Is Illegal Toronto, die dort die Solidarity City Kampagne machen. Und die Idee war, etwas derartiges auch in Berlin zu versuchen, und die Leute, die diese Veranstaltung besucht haben, haben sich dann auch auf ein loses Bündnis geeinigt, das sich jetzt seit Ende 2015 einmal monatlich trifft. Das Ziel von Solidarity City Berlin ist, auch Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus Zugang zu städtischem Leben und zugehörigen Leistungen zu gewähren. Beispielsweise wäre das Zugang zu Gesundheitsversorgung, Zugang zu Bildung, zu Wohnungen, zum Rechtssystem und auch zum Schutz vor rassistischer und sexueller Gewalt. Genau. Wer ist jetzt Solidarity City Berlin? Für diejenigen, die die Gruppen oder das Bündnis schon kennen, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber Teil des Bündnisses sind vor allem drei große Gruppen und Einzelpersonen. Zuerst ist das die Intersol AG der interventionistischen Linken. Diese besteht aus Aktivistinnen mit und ohne Fluchterfahrung und macht seit einigen Jahren jetzt mittlerweile schon antirassistische Politarbeit mit Kampagnen, die sich vor allem richten gegen institutionellen Rassismus, Sonderbehandlungen wie beispielsweise Lagerunterbringung, Residenzpflicht, Gutscheinvergabe oder auch gegen Abschiebungen. Für die interventionistische Linke ist insbesondere entscheidend, dass wir keine Stellvertreterinnenpolitik machen wollen, sondern uns gemeinsam zu einer verbindenden politischen Praxis einigen wollen. Dann ist auch noch mit im Bündnis das Berliner Medienbüro, das ehrenamtlich Menschen ohne sicheren Aufenthaltsstatus und ohne Krankenversicherung anonyme und kostenlose Behandlung durch qualifiziertes medizinisches Personal vermittelt. Und auch dritte große Gruppe des Bündnisses ist Respect Berlin, eine Selbstorganisation mit dem Ziel, Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit zu organisieren und deren Rechte zu verteidigen, unabhängig auch von Aufenthaltsstatus. Und in Berlin arbeitet, also das ist ein bundesweites und auch teilweise, ich glaube sogar über Deutschland hinausgehendes Netzwerk. Und in Berlin arbeiten verschiedene Frauen verschiedener Herkunft gemeinsam und thematisieren eben diese Arbeitsverhältnisse und dass Arbeits- und Menschenrechte unabhängig von Aufenthaltsstatus gelten müssen. Genau, das ist so die Gruppenzusammensetzung bei uns. Und unser Ausgangspunkt war, und da schließen wir auch so an die kanadischen Initiativen an, nämlich dass auch in Berlin sehr viele Menschen keinen Zugang zu grundlegenden sozialen, ökonomischen und auch politischen Rechten haben, da diesen Personengruppen oder diesen Menschen über Aufenthaltsstatus und auch über Staatsbürgerschaft verwehrt wird. Dieser Ausschluss findet eben auf diesen unterschiedlichsten Ebenen statt, wie gesagt, so Gesundheitsversorgung, Besuch von Bildungseinrichtungen, Zugang zur Arbeit, zu Arbeitsrechten oder Wohnungsmarkt. Und gleichzeitig ist dieser Ausschluss auch mit Institutionen verknüpft, die bei Besuch oder bei Inanspruchnahme Dokumente verlangen, die oftmals nicht gegeben werden können, weil sie einfach nicht da sind. Gleichzeitig wird auch bei Institutionen mit Bürokratie konfrontiert, die ihnen nicht hilft, sondern eher demütigt sogar. Wer undokumentiert ist, läuft eben Gefahr einer Verurteilung aufgrund von Aufenthaltsrechtsverstößen, einer Inhaftierung und im schlimmsten Falle auch einer Abschiebung. Zusätzlich wird das alles noch verschärft durch sprachliche Barrieren, fehlende Bemühungen der Institutionen beim Informieren der Betroffenen. Beispielsweise gibt es irrsinnig viele Rechte tatsächlich auch, die einfach nicht bekannt sind und weitergegeben werden, also was tatsächlich möglich ist. Jetzt würde ich noch schnell zu uns kommen, wie wir zu unserer Kampagne gekommen sind. Wie Janneke schon gesagt hat und wie ich jetzt auch gesagt habe, es gibt einfach irrsinnig viele, viele Ebenen, wo solche Ausschlüsse passieren. Und dieses Solidarity City, Sanctuary City Konzept bietet einfach sehr viel Anknüpfungspunkte. Dementsprechend waren wir vor einer großen Entscheidung, wie wollen wir strategisch eine Kampagne aufziehen. Und für uns war einerseits ausschlaggebend, wir haben uns für, wie ihr sehen könnt auf der Folie, für Gesundheitsversorgung, für den Zugang zu Gesundheitsversorgung entschieden. Für uns war da ausschlaggebend zum einen die Erfahrungen der Leute in unserer Gruppe, die gesagt haben, das ist das Existenziellste, was sie betrifft, und gleichzeitig auch für uns in der Zusammensetzung des Bündnisses mit dem Medibüro Berlin eine Gruppe zu haben, die irrsinnig viel Expertise gesammelt hat im Zugang zu Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Papiere oder mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Insofern lag es relativ nahe, und in Berlin gibt es auch mit dem anonymen Krankenschein, der hat eine Vorgeschichte, der wurde vor ein paar Jahren schon mal behandelt. Es gibt diesen auch Hannover und Niedersachsen. Genau, und insofern haben wir uns darauf konzentriert, was gibt es schon, und haben für uns erstmal das so als strategisches Ziel festgelegt und dann eigene Forderungen formuliert. Was unsere Forderungen betrifft, wir haben die bisschen stärker gemacht, und wir dachten oder wollen nach wie vor eine anonyme Gesundheitskarte haben, die unabhängig von Status und Staatsbürgerschaft zur Verfügung stehen soll, quasi ab dem Moment, wo Menschen nach Berlin ziehen. Und die Versorgung durch diese Karte muss auch der Regelversorgung entsprechen. Gleichzeitig, wir haben einen ganzen Haufen anderer Forderungen auch noch gehabt, mit denen wir unter anderem in Verhandlungen in runde Tische hineingegangen sind, hauptsächlich die Leute vom Medibüro, die da Ansprechpartnerinnen einfach schnell waren. Und vielleicht ohne jetzt so ganz viel vorwegzunehmen, und es ist auch noch nicht wirklich klar, wohin die Reise jetzt geht, aber das Ganze wird jetzt im Berliner Abgeordnetenhaus debattiert und soll hoffentlich nächstes Jahr dann kommen. Wahrscheinlich in einer irgendwie abgeschwächten Form, also unsere quasi Forderungen nach einer anonymen Gesundheitskarte, die wird es nicht geben, aber es wird hoffentlich diesen anonymen Krankenschein geben, der wahrscheinlich auch an ein bestimmtes Budget geknüpft ist, an einen gewissen Topf mit einer Finanzierung, also wie hoch das genau sein wird, ist noch nicht klar, aber genau. Für uns ist jedenfalls mal ein gutes Zeichen, dass es diesen anonymen Krankenschein geben wird, weil wir denken, dass wir darauf aufbauen können. Das ist jetzt nicht die Lösung, die wir uns gewünscht hätten, aber es ist so ein erster Schritt. Und genau, dann werden wir sehen, was dabei rauskommt und wie der sich dann anlässt. Ich komme jetzt auch schon zum Schluss, wo ich sagen würde, was für uns entscheidend ist auf dem Weg zu einer solidarischen Stadt oder warum wir Kampagnen derart machen oder was wir denken, dass wichtig ist, zu einer solidarischen Stadt Berlin zu kommen. Wir versuchen Kampagnen da zu machen, wo es mit möglichst wenig Aufwand die größte Wirkung hat. Darüber bestimmte Kampagnen, politische Aktionen, ein gewisses Wissen und Awareness auch irgendwie hervorzurufen, weil ich glaube, das ist oftmals einfach nicht wirklich bewusst, dass es diese Problematik gibt, und gleichzeitig über politische Strukturen, über Gesetzgebung, wie es der anonyme Krankenschein jetzt hoffentlich dann sein wird, Veränderungen zu fordern und über solche konkreten politischen Maßnahmen langfristig auch das Bild der Stadt Berlin zu ändern, hin zu einer Stadt, die auch irgendwie anerkennt, dass Berlin auf Migration besteht, dass die nicht davon losgelöst zu betrachten ist, und dass die Migrationsgesetze, wie sie jetzt gerade sind, irrsinnig viele Menschen in prekäre Lebenssituationen bringt, wo sie nicht aktiv Teil der Stadt sein können. Und so glauben wir, dass wir irgendwie über kleinere Schritte hinkommen können zu einer Stadt, in der alle, die in der Stadt leben, auch die Möglichkeit haben, an diesem städtischen Leben teilhaben zu können und auch die lebensnotwendigen Leistungen genießen zu können. Genau, so, damit würde ich mal schließen.